Herzlich willkommen zum Kandidatengrillen für den Bundesparteitag in Ismaning. Heute wird gleich zweifach gegrillt, nämlich der Kandidat für das Amt des Generalsekretärs und für das Amt des Schatzmeisters. Thomas Knoblich, wir kennen ihn als Tomatenfisch, wird also zusammen mit Klaus Jaroslawski, er gehört auch auf Geldpirat, gegrillt. Immerhin, der Generalsekretär und der Schatzmeister arbeiten ohnehin Hand in Hand und an denselben oder zumindest an ähnlichen Themen. Das passt also. Damit ich Marcord nicht alleine grillen muss, habe ich Christiane vom Schloss gebeten, mich zu unterstützen und eine sehr wichtige Aufgabe zu übernehmen.
Ja, jetzt stelle ich mich erstmal vor. Ich bin nämlich nicht aus dem Landesverband Bayern, sondern aus dem Landesverband Schleswig-Holstein und heiße wirklich mit einem bürgerlichen Namen Christiane vom Schloss. Einige kennen mich vielleicht als Redakteurin der Flaschenpost. Heute Abend möchte ich so gut es geht dafür sorgen, dass ihr ungefähr dieselbe Redezeit zur Verfügung habt. Dafür haben wir uns heute etwas Besonderes ausgedacht, denn wir möchten nicht mit der Stoppuhr in der Hand dasitzen. Thomas, deine Redezeit endet, wenn du zu viele Floskeln mit Unbestimmten, zum Beispiel vielleicht, ich glaube, ich weiß nicht oder ähnliches verwendet hast. Klaus, deine Redezeit endet, wenn du dich mittels etlicher Schachtelsätze weit vom Hauptsatz oder vom Thema entfernt hast. Sagen wir mal, bei der dritten Ebene ist Schluss.
Hey Thomas, die haben sich vorbereitet.
Ja, macht nichts, sind wir eher fertig.
Dass Thomas Knoblich etwas bewegen kann, beweist er allein dadurch, dass er den Bus mit vielen bayerischen Piraten zu den BPTs nach Neumünster, Bremen, Halle und auch jetzt nach Würzburg fuhr. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nochmal in die Runde.
Klaus ist laut Selbstbeschreibung im Wiki ein 1960er, ein Spitzenjahrgang, wie er schreibt. Ein Weinkenner verriet mir dazu jedoch, dass die 1960er Weine weitgehend unbeachtet bleiben. Im Handel sind sehr gute 1960er Weine deshalb schwer aufzustöbern. Deswegen bin ich froh, dass er seinen Weg zu den Piraten und zum Landesvorstand Bayern ganz von alleine fand. Hallo Klaus.
Hallo, aber ich bin ja auch kein Weintrinker, sondern eher Biertrinker.
Da möchte ich einen 60er Jahrgang eher nicht trinken müssen.
Nee, so lange hält das auch nicht.
Ihr könnt eure Fragen selbst stellen oder wenn ihr nicht selbst ans Mikro wollt, sie ins öffentliche Pad schreiben. Michael und ich lesen die Fragen dann als eure persönlicher Proxy vor.
Gibt inzwischen eine Eingangsfrage an den Klaus. Ich lese ihn mal vor. Hallo Klaus, wenn du gewählt wirst, richtest du dann in deiner zukünftigen Arbeitsperiode auch wieder die Fördertöpfe für 2016 ein?
Na gut, also grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein Mittel, das sich schon bewährt hat. Die letzten Jahre hatten wir relativ viel Geld verfügbar, weil die Parteienfinanzierung gut geflossen ist. Das wird sich nächstes Jahr ändern. Insofern werden die Fördertöpfe mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in diesem Maße sprudeln können wie bislang. Das ist das eine ganz generelle. Das andere ist, das bin ja nicht ich, der einen Fördertopf einrichtet. Das ist ja der Vorstand als Ganzes. Das mag zwar mal vor 2 Jahren oder so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen sein, diese Idee, aber die hat sich verselbstständigt. Insofern ist das eine Frage, die überhaupt nicht an mich alleine zu richten ist, sondern wirklich an den Vorstand als Ganzes. Ich habe dann ja auch nur, selbst wenn ich gewählt werde, nur eine Stimme, die da überhaupt nicht ausschlaggebend ist.
Christiane, möchtest du die erste Frage an Thomas stellen?
Ja, klar. Zahlerquote bei 23%. Was unternimmst du, um Klaus mehr Arbeit, unternimmst du, um Klaus mehr Arbeit zu bescheren?
Ich bin eher fürs Gegenteil zuständig. Ich mache Klaus immer mehr Arbeit, wenn ich ihm ein Paket mit Briefe hinschmeiße und sage, hier, die müssen verschickt werden, dann macht er das für mich. Also insofern ist das gut aufgeteilt. Ich sehe es als Aufgabe des gesamten LAVO, da jetzt Dinge zu tun. Ich habe meinen Vorschlag gebracht, die Zahlung demnächst über das zentrale Beitragskonto abzuwickeln, sprich von dem zentralen Beitragskonto-Team und von der SG-Mitgliederbetreuung. Auch die Mahnungen etc. verschicken zu lassen, das werde ich jetzt im LBT vorschlagen und hoffe, dass wir das dann nächstes Mal, sollte ich denn wiedergewählt werden, auch dann so handhaben werden. Und dann hoffe ich, dass auch die Zahlerquote nach oben geht.
Darf ich da auch was zu sagen?
Ja, natürlich.
Generell würde ich sagen, die Aufgabe derjenigen, die in der Verwaltung, auf der Verwaltungsseite eines Vorstandes tätig sind, das sind ja Thomas und ich, Wir haben da eine andere Position und eine andere Aufgabe als die, die die Politik betreiben. Wir Verwalter können eigentlich, oder das, was wir tun können, ist eigentlich nur dafür sorgen, dass wir nicht ein Hindernis sind, dass die Verwaltung funktioniert und kein Ärgernis ist, dass Leute das zum Vorwand nehmen können, ihre Mitgliedsbeiträge nicht zu bezahlen. Das war in der Vergangenheit ja oft der Fall. Ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren ganz gut aufgeholt haben und diese Hindernisse und diese Ärgernisse beseitigt haben. Die Motivation, dass es mit der Partei aufwärts geht und dass die Leute wieder Spaß an der Partei haben, Spaß an der Politik haben und ihre Beiträge auch gerne bezahlen und vielleicht auch neue Mitglieder dazukommen. Diese Motivation können wir von der Verwaltungsseite ja nicht wirklich generieren. Die muss von den Leuten gemacht werden, die in dieser Partei Politik betreiben, wozu wir durchaus auch gerne gehören würden. Aber wir haben uns nun mal entschieden, unsere Hilfe anzubieten für die Verwaltungsarbeit. Also insofern ist das eigentlich nicht die Frage, die an uns zu richten ist, sondern wir sind nur diejenigen, die die Bremsklötze zu beseitigen haben. Und da bemühen wir uns drum.
Okay, dann habe ich gleich an dich, Klaus, die nächste Frage. Wo finden wir deinen Rechenschaftsbericht?
Der ist noch nicht geschrieben. Der wird noch geschrieben werden und wird dann auf dem Parteitag auch vorgetragen werden, wobei wir vermutlich nicht jeder einzelne persönliche Rechenschaftsberichte machen, sondern so ein bisschen kopieren werden. Sonst müssen wir da neuen Rechenschaftsberichte anhören. Das wird zu lange. Also der ist schlichtweg noch nicht geschrieben. Also gemeint ist ja wohl, um die Begrifflichkeit klar zu machen, gemeint ist ja wohl mein Rechenschaftsbericht über die Amtsperiode. Also hat nichts zu tun mit den zahlenmäßigen Rechenschaftsberichten, die Gliederungen abzuliefern haben. Aber ja, wird noch kommen, ist ja jetzt auch noch nicht angesagt, dass das jetzt abgeliefert werden müsste schriftlich.
Und jetzt eine Frage an Thomas. Thomas, hast du dich im letzten Jahr mit Stage vertraut gemacht?
Mit Stage oder mit Sage?
Mit eurem Verwaltungstool.
Ja, Sage, also ja, gut. Es gibt ja einmal die Sage Office Line und es gibt halt das Sage CRM. Sage Office Line ist eher so die Geschichte von Klaus, wo da sich die Schatzmeister rumtreiben. Auch da habe ich, weil ich der Bundesverwaltung etwas geholfen habe und so ein paar Bankverbindungen eingetragen habe für Leute, die Einzugsermächtigung ausgefüllt haben. Also insofern, da habe ich auch einen Einblick gewinnen können, aber das ist einfach nichts für mich. Ich bin froh, dass ich kein Schatzmeister bin. Das ist also Sage Office Line ist mit Klaus seine Geschichte. Also ich bin eher so Sage CRM und ja, was heißt vertraut gemacht? Ich habe sie jetzt 2 Jahre in Zugang und ja, allzu viel lernen kann man nicht. Das Ding ist nicht benutzerfreundlich und man muss halt damit arbeiten, ob man es mag oder nicht.
Ich möchte die nächste Frage auch gleich an dich stellen, Thomas. Welche Aufgabe siehst du im kommenden Jahr auf dich und die Partei zukommen?
Ja, Aufgabe tatsächlich für mich persönlich sehe ich einfach, was ich vorhin angesprochen habe, die Mitgliederverwaltung so ein bisschen aus den KVs, Bezirken rauszunehmen und mehr an den Bund zu delegieren. Es gibt da eine SG-Mitgliederbetreuung, die ich mitgegründet habe im Januar und ich glaube, wenn wir da einen Großteil hin verlagern, läuft das alles flüssiger. Wir haben vom Wolfgang, der ja da auch gerade da ist, ein Gensec-Tool gebaut, aber letztendlich merkt man trotzdem nicht, jeder KV beantragt da einen Zugang, um sich seine Mitgliederdaten etc. da runterzuladen. Also ich finde es besser, glaube ich, wenn wir das an mehr in Richtung Bund delegieren würden. Delegieren sagt man nicht bei den Piraten. Egal. Und ja, für die Partei ist es wichtig, dass wir...
So, uns jetzt hast du schon ganz schön viel geschachtelt. Magst du zum Schluss kommen?
Ja, dass wir neue Leute finden, die auch wirklich wieder was arbeiten wollen. Und nicht nur einfach, ja, wenn sie wenigstens ihren Beitrag bezahlen würden.
Wir haben jetzt eine Frage an euch beide. Und zwar... Ist es im Landesvorstand so schön flauschig, dass ihr ein weiteres Jahr wagen wollt?
Ja, umgedreht. Wir zeigen nach außen, dass wir uns trotz Kappeln und unterschiedlichen Meinungen dann doch irgendwo wieder vertragen können. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für ein Team.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Es ist eben interessant, dass das die Außenwahrnehmung ist, dass wir so flauschig wären. Aber das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen nach außen Geschlossenheit zeigen und auch tatsächlich geschlossen agieren. Weil das, denke ich, auch die Glaubhaftigkeit des Handelns eines Vorstandes besser zeigt und untermauert. Das heißt aber überhaupt nicht, dass wir nach innen hin nicht heftig diskutieren würden. Das tun wir sehr stark. Aber wir beherrschen es eben, und das, also sage ich ganz offen, wir beherrschen es, das tatsächlich nicht nach außen als Dissens durchdringen zu lassen, sondern es ist eine Auseinandersetzung, die wir im Inneren haben. Wir führen oft heftige Debatten, wir kommen aber zu Ergebnissen und die können wir dann einheitlich vertreten. Und ich glaube, das ist genau das, was ein gutes Team in einem Landesvorstand auch tun muss.
Ich möchte mal kurz, weil die Frage auftauchte, Thomas darf schachteln, er hatte aber, glaube ich, gesagt. Deswegen war seine Redezeit dann sehr schnell beendet. Ich habe noch eine Frage an euch beide, nämlich ein Klassiker, den ihr euch auch gegenseitig beantworten könnt natürlich. Habt ihr Kontakt mit anderen Kandidaten aufgenommen?
Also bis vorhin, wo Max sich eingetragen hat, steht eigentlich nur der Landesvorstand drin. Insofern hat sich die Sache erübrigt bis jetzt.
Also ich verstehe jetzt mal die Frage so, dass andere Kandidaten für den gleichen Posten gemeint ist. Und da kann ich ganz klar sagen, ja, der Detlef hatte ja kandidiert. Ich hatte ihn auch, das verfällt mir der richtige Begriff nicht ein. Also ich war dafür, dass er kandidiert. Ich hätte das durchaus auch gerne gesehen, weil ich es blöd finde, wenn bei einer Wahl nur ein einziger Kandidat vorne steht. Wir haben uns lange unterhalten, mehrfach, haben uns ausgetauscht und Detlef hat dann sich entschieden, seine Kandidatur zurückzuziehen. Aber ich habe daraus durchaus vieles gelernt von seinem Standpunkt und versuche das aufzunehmen, dass seine Kandidatur sozusagen jetzt trotzdem nicht untergeht.
Okay. Thomas, die nächste Frage geht an dich. Sie ist in dem öffentlichen Pad, also in dem Neuland-Pad. Und wir bitten alle Interessierten, dort ihre Fragen reinzustellen oder natürlich selbst eine Frage zu stellen. Am besten auch in dieses Pad schreiben, ich möchte eine Frage stellen, und dann findet man einen Augenblick, wo das passieren kann. Die Frage, die jetzt schon da steht, lautet: Thomas, wie lange machst du schon die bayerische Verwaltung und warum?
Ja, den zweiten Teil der Frage zuerst. Ich verstehe das selber manchmal nicht, aber gut, ich mach's halt. Den ersten Teil, ich bin 2011 bei den Piraten eingetreten und bin dann ziemlich schnell über Markus Heinze hier aus München bei der Verwaltung gelandet, weil ich da zeitlich einfach, ja, am besten gemerkt habe, da kann ich am besten den Piraten helfen, ja. Und eigentlich seit Anfang 2012 dabei.
Möchte jemand eine Frage am Mikrofon stellen?
Ja, gerne.
Dann bitte.
Ja, ich habe eine Frage an beide, und zwar, ich bin ja selber ein wenig im Thema und habe festgestellt, dass wir immer professioneller werden, sowohl als in der im Generalsekretärbereich und auch im Schatzmeisterbereich. Und es kann ja dann wahrscheinlich nicht mehr sein, dass einer, der faktisch nicht reingeschnuppert hat, einfach so eine Position übernehmen kann. Und jetzt meine Frage: Habt ihr denn auch mal darüber nachgedacht, jemanden nachzuziehen nach eurer Amtszeit, das heißt, einen Nachfolger heranzuziehen, der dann lückenlos euren Platz ausfüllen kann, wenn ihr irgendwann mal nicht mehr bereit seid, diesen Job zu machen?
Sagt einfach mal, wer zuerst antworten soll.
Ja, dann macht gleich.
Ja gut, okay, also ich für meinen Teil kann ja sagen, dass ich mit Dorle genau das versuche. Ich war ja jetzt eigentlich auch schon fast so weit, dass ich gesagt habe, oder war ja eigentlich schon entschlossen, nicht mehr zu kandidieren und das tatsächlich an Dorle weiterzureichen, diesen Stab. Oder eben, mein Gott, also von meiner Seite, ich kann jetzt ja nur sagen, was ich mir wünschen würde. Was der Parteitag nachher wählt und wie der Parteitag das sieht, ist eine andere Geschichte. Das kann ich ja auch nicht direkt beeinflussen. Und das ist ja auch nicht deine Frage. Deine Frage ist ja nur, was kann ich von meiner Seite aus tun? Und da sage ich eben, dadurch, dass ich letztes Jahr schon dafür war, dass ein Stellvertreter da ist, dass Dorle das macht, sie in diesem Jahr sehr viel gelernt hat, das ist ja genau ein Schritt in diese Richtung. Ich hatte eigentlich mich schon entschlossen gehabt, nicht noch einmal zu kandidieren, mehr aus persönlichem Zeitmangel. Das hat dann heftige Diskussionen mit meiner Freundin noch gebraucht, bis ich dann doch wieder so weit war, dass ich kandidieren durfte, was ich jetzt ja dann wieder tue. Aber, und das habe ich ja im Wiki auch geschrieben, Schachtelsatz, Vorsicht, dass dieses nächste Jahr tatsächlich genau unter diesem Motto stehen soll. Ich möchte nicht noch ein zweites Jahr, noch ein viertes Jahr ist es ja dann, um Gottes Willen, also noch ein weiteres Jahr dann Landesschatzmeister machen. Insofern sehe ich da genau die Möglichkeit, dass dann Dorle das übernimmt, dann jemand anders den Stellvertreter macht. Und ganz generell, wenn parallel dazu Leute sich bereit erklären würden, in einer Schatzmeistergruppe, in einem Schatzmeisterteam innerhalb des oder um den Landesvorstand herum mitzuarbeiten, dort hineinzuwachsen, so wie ich das im Übrigen als oberbayerischer Bezirksschatzmeister damals auch schon vor meiner ersten Landesschatzmeisterei gemacht habe. Dann nur zu. Also das Problem ist nur, die Leute sind irgendwie nicht vorhanden und ich kann sie ja auch nicht aus dem Ärmel zaubern.
So, Dankeschön. Jetzt haben wir eine Frage an euch beide. Und zwar, gibt es etwas, das ihr zum Schwerpunkt der Amtszeit machen wollt? Vielleicht antwortet jetzt erstmal Thomas.
Ja, ich glaube, ich bin auch Detlef noch eine Antwort schuldig. Also ging ja an uns beide die Frage, die vorhergehende, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Letzte, was Klaus gesagt hat, ist eigentlich richtig. Also es ist nicht einfach, da jemanden zu finden. Bis jetzt hat Benny bei mir so ein bisschen die Rolle übernommen, der da versucht hat, mit reinzuschauen in die Gensec-Geschichten. Ich hoffe immer noch, dass wir das übers Tool von Wolfgang da alles ein bisschen optimieren können für Bayern mit seinen vielen Untergliederungen, was in anderen Landesverbänden halt nicht so kompliziert ist. Ja, und ansonsten versuche ich jetzt einfach Benny dieses Jahr, der kriegt einen CRM-Zugang, sollte er wieder gewählt werden und sich dafür interessieren und ja, werde ihn da nach und nach ranführen. Wie gesagt, es ist einfach unfreundlich, das CRM benutzerunfreundlich, aber ansonsten ist es nicht so schwer. So, jetzt würde ich dich bitten, nochmal die Frage zu wiederholen.
Sehr gerne. Es tut mir leid, dass ich hier fast einen Fragenstau verursacht habe. Also, gibt es etwas, das ihr zum Schwerpunkt eurer Amtszeit machen wollt?
Ja, die Revolution, die nationale.
Ja, ich wusste gar nicht, dass du kandidierst, als Gensek oder Schatzmeister, als was bist du dabei?
Ist doch scheißegal, Amtszeit. Hauptsache Revolution.
Entschuldige mal bitte, wir machen hier ein Kandidateninterview. Was du hier veranstaltest, ist sowohl rumpöbeln als auch unproduktiv. Ich bitte dich, dich im Hintergrund zu halten. So, bitte jetzt die Antwort.
Okay, also direkt einen Schwerpunkt habe ich jetzt nicht. Es kommt einfach darauf an, wie sich das entwickelt. Wichtig ist es für den Vorstand zu sehen, dass wir in Bayern mehr motivierte Piraten bekommen, die einfach mitarbeiten. Und ich glaube, das wird einfach auch im Hinsicht auf die nächsten Wahlen, die ja irgendwann dann doch vor der Tür stehen, unser Hauptziel sein, sich darum zu kümmern, also dass wieder Piraten wirklich Spaß an der Arbeit haben. Ich und andersrum Klaus und ich versuchen da, glaube ich, die Verwaltung den Leuten ein bisschen abzunehmen, dass halt auch in den KVs sich da nicht so viel drum gekümmert werden muss, sondern mehr sich gekümmert wird, wieder ein bisschen Politik zu machen.
Gut, dann sage ich mal zu meiner Seite, ich sehe drei Punkte. Das eine ist, jetzt fängt ja dieser Schatzmeisterclub an. Das geht dann auch just gleich ein paar Tage nach dem Landesparteitag los mit der konstituierenden Sitzung. Also das ist ja jetzt, die Frage steht ja unter der Option, was wäre, wenn wir gewählt werden. Das wird jetzt vor allen Dingen am Anfang in diesem Schatzmeisterclub erstmal zu erklären, wie viel ist denn tatsächlich an Parteiinfrastruktur durch die Partei als Ganzes zu leisten, wie viel können da die Landesverbände beitragen, dadurch, dass sie sich eben zurücknehmen aus der innerparteilichen Umverteilung. Das ist ja dort die Idee, das aus der innerparteilichen Umverteilung auszunehmen, das Geld für diese gesamtparteiliche Infrastruktur. Das eine Aufgabenbereich, das andere ist genau das, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich das sich selber überflüssig machen. Und das ist so genauso, wie Thomas gerade gesagt hat, das A und O dafür sind die Tools und die Prozesse. Das überflüssig machen oder das heutige noch nicht überflüssig sein. Das heutige, das heute, das so viel an Personen hängt, liegt daran, dass das Wissen um die Prozesse, wie Dinge zu machen sind, viel zu sehr in den Köpfen der einzelnen Leute steckt und nicht genügend formalisiert ist. Und es liegt an zu schlechten Tools, die von zu wenig Leuten benutzbar sind. Das heißt, die Prozesse müssen sauber definiert werden und die Tools müssen benutzbar werden. Und an der Toolentwicklung, gerade im Bereich Schatzmeisterei, bin ich ja selber beteiligt. Entwickle selber und das kommende Jahr machen möchte. Dazu muss aber der Zeitaufwand für die Schatzmeisterei weniger werden als bisher und das ist auch ein Grund für meinen Satzungsänderungsantrag, den ich im Diskurs hier gestellt, zur Diskussion gestellt habe, der Satzungsänderungsantrag der Gliederungsgebühren einführen will und in erster Linie ein Belohnungssystem sein soll für diejenigen Gliederungen, die ihre Daten möglichst schnell abliefern, weil das nämlich Zeit spart, weil man denen nicht mehr hinterherlaufen muss. Diese gewonnene Zeit will ich dann eben gerade nutzen, um die Tools zu entwickeln, um selber überflüssig zu werden. Der dritte Punkt, hoffentlich dann kein Schwerpunkt mehr, war es jetzt im letzten Jahr. Der dritte Punkt wird sein, diese ganzen Querelen um den Bezirksverband Niederbayern und das Ganze drumherum und diese ganzen gerichtlichen Auseinandersetzungen, die wir haben, Schiedsgerichte, Amtsgericht und so weiter, das endlich mal zum Abschluss zu bekommen, dass das mal der Vergangenheit angehört. Da bin ich aber ganz guten Mutes, dass das gelingen wird.
Menschen von Kräften, die er dann nicht einschätzen kann.
Ich bin nicht sicher, ob die Frage zu verstehen war. Kannst du deine Frage bitte nochmal wiederholen?
Die Selbstbefreiung des Menschen, das spricht von uns allen, auch Piraten inklusive, von Kräften, von unbekannten Kräften, die da so komplett nicht, wo bis jetzt unter dem Label Verschwörungstheorie laufen. An welchem Punkt steht dieser? Kommen die Piraten, kommen auch die bayerischen, was weiß ich, Amts- und Träger mit Hut so dahin, ja.
Ich verstehe leider kein Wort, was der Stefan damit meint. Können wir mal wieder andere Frage stellen, also einige, die Kandidaten betreffen.
Also die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit, ja, wann wird die durchbrochen, ja, wann versteht ihr mich? Wie lange dauert das?
Also ich habe die Frage verstanden und beantworte sie damit, dass ich mich an Verschwörungstheorien nicht beteilige.
Danke. Dann möchte ich die nächste Frage stellen, die ist nämlich auch schon vorbereitet. Klaus, du hattest eben von Prozessen gesprochen und von organisatorischen, um die Arbeit besser verteilen zu können, beziehungsweise dass es nicht mehr an einer Person hängt. Was hast du denn im vergangenen Jahr neu im Amt eingeführt?
Da muss ich jetzt echt überlegen, weil das Jahr davor und das letzte Jahr so ineinander geschwommen sind, dass ich da die Grenze dazwischen ehrlich gesagt gar nicht mehr sehe. Aber naja doch, ich glaube, was tatsächlich ein Meilenstein dargestellt hat, war der Satzungsänderungsantrag von vor einem Jahr. Das ist dieser Paragraph 7b, der anders als jetzt der neue Satzungsänderungsantrag nur mit einer Sanktionskomponente gearbeitet hat, dass Gliederungen oder Vorstände nach einem halben Jahr handlungsunfähig werden, wenn sie ihre Buchungsinformationen nicht zu einer Verbuchung verfügbar machen. Das hat offensichtlich sehr stark geholfen, denn wir stehen jetzt für das Jahr 2014 schon sehr, sehr weit besser da als noch für das Jahr davor zum selben Zeitpunkt. Und deswegen ist jetzt eben mit dem neuen Satzungsänderungsantrag mit diesen Gebühren zwischen den Gliederungen, wie gesagt, hauptsächlich eine Belohnungskomponente, dass diejenigen, die ihre Informationen schnell weiterreichen, bis zu 30 Euro im Monat bekommen können, die Gliederungen, aber kombiniert auch nochmal mit einer Sanktionskomponente. Und das hatte ich gehofft, dass das diskutiert wird auf Diskurs, leider nicht geschehen, sei es drum. Aber das geht um das weiter fortzusetzen. Das Ergebnis des Ersatzungsänderungsantrags ist, dass eine enorme Beschleunigung stattgefunden hat, aber noch nicht so stark, wie ich es wollte, um tatsächlich Zeit zu sparen. Alles andere fällt mir jetzt nicht ein, dass da wirklich was essentiell Neues gewesen wäre. Das wesentliche Tool, dass jeder seinen Mitgliedsbeitrag, seine Zahlungen selber kontrollieren kann online, das hatte ich ja schon im Jahr vorher eingeführt.
Wortmeldung?
Ja, bitte.
Ich habe eine Frage an den Thomas, und zwar, Herr Thomas, inwieweit werden denn unsere Mitglieder, die faktisch nicht bezahlt haben oder schwierig bezahlen oder nicht mehr greifbar sind, noch reduziert? Wird denn das irgendwann mal einen Stand erreicht, wo man sagen kann, das hier sind die tatsächlichen Mitglieder, also zurzeit wahrscheinlich so um die 5.000, oder macht man das eher nicht so gerne?
Ja, also ich bin ein Freund, das davon zu reduzieren, weil ich es einfach ein Stück ehrlich finde, also wenn man da nicht mit aufgeblähten Mitgliederzahlen da umeinander wedelt. Insofern, Klaus und ich haben das ja, was heißt Klaus und ich, ist verkehrt, letztendlich hat es der ganze LAFO beschlossen, dass wir Mitglieder streichen. Es waren dieses Jahr, ich glaube, 1.400. Es wäre natürlich schön, wenn sich die Geschichte irgendwann von selbst erledigt, also wenn dann mal die Zahlerquote so ist, dass man sagen kann, ja, das ist reell. Und zu den Streichungen generell, also kein Mitglied, was sich an uns gewandt hat und hat gesagt, hier, ich habe jetzt kein Geld oder ich kann aus den und den Gründen erst später bezahlen, ist von uns gestrichen worden. Also das ist einfach nochmal was, glaube ich, was falsch verstanden wird. Wir machen das nicht einfach, wir hauen nicht einfach die Leute raus, sondern die kriegen da wirklich mehrere E-Mails beziehungsweise Schreiben von uns. Und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, sich zu äußern, zu sagen, Moment, ich möchte weiterhin Mitglied in der Piratenpartei bleiben, ich kann mir es bloß nicht leisten und vielleicht finden wir da eine Lösung. Und sowohl Klaus als auch ich haben da wirklich keinen, der da drum gefragt hat oder gebeten hat, irgendwie verstoßen und aus der Partei geschmissen. Das wird man einfach nicht tun, weil ich natürlich verstehe, dass Leute zumindest oder nicht mal die 12 Euro übrig haben. Und im Gegenteil, wir haben schon oft darüber nachgedacht, wie man eine andere Lösung anbieten könnte. Das, was weiß ich, dass man sagt, die Mitglieder müssen im Jahr so und so viele Stunden irgendwas arbeiten für die Partei, also keine Ahnung, in der EGS helfen oder irgendwas und kriegen dafür einen Betrag gutgeschrieben. Das lässt sich bloß alles halt nicht so einfach umsetzen und also wie gesagt, es wird keiner gestrichen, der es nicht möchte und ansonsten würde ich das gerne so weit reduzieren, dass wir irgendwann mal bei einer ehrlichen Mitgliederzahl sind, weil ich finde, als Mitglied muss man oder sollte man seinen Beitrag bezahlen, egal in welcher Form. Und es ist auch ein geminderter Beitrag von 1 Euro pro Jahr möglich. Und wenn ich sehe, dass der Pirat ansonsten in der Presse oder whatever da Dinge tut, dann kann ich damit auch leben. Da habe ich da kein Problem, solange der Schatzmeister dazu ja sagt.
Dankeschön. Dann haben wir jetzt wieder eine ganz interessante Frage an euch beide. Und zwar, hattet ihr ein Fail im letzten Jahr? Vielleicht antwortet jetzt als erstes der Klaus.
Also keins über dass ich jetzt wirklich, was mir jetzt so einfallen würde. Nichts ganz Spezielles. Und wenn, dann war das was Internes, was eine interne Auseinandersetzung verursacht hat, worüber ich jetzt auch nicht reden würde.
Geht es jetzt um den brennenden Bus, oder? Nein, ja, ich schließe mich da Klaus an. Also intern gab es sicherlich Sachen, die auch von mir manchmal so nicht geklappt haben, wie sie eigentlich gedacht waren. Im Großen und Ganzen kann ich jetzt aber nicht behaupten, dass ich irgendwo richtig zu Deutsch Mist gebaut habe.
Ich komme mal mit der nächsten Frage um die Runde. Ein Klassiker in solchen Fragenstunden ist ja immer, wie viel Zeit kannst du für das Amt aufbringen? Ich mache das jetzt etwas anders, denn ihr habt ja eine Amtszeit hinter euch und bewerbt euch für die nächste Amtszeit. Deswegen die Frage an beide. Thomas, bitte zuerst. Wie viel Zeit habt ihr im letzten Jahr für euer Amt aufgewendet?
Also ich mache in meiner Freizeit eigentlich nichts anderes mehr. Ich komme sicherlich in Spitzenwochen 40 bis 50, 60 Stunden, halte ich durchaus für reell.
Klaus?
Ja, also ist bei mir ähnlich. Also im Durchschnitt, ich zähle die Stunden nicht, ich schreibe sie nicht auf. Aber ich, also gefühlt ist es im Durchschnitt tatsächlich um die 30 Stunden in der Woche und in Spitzenzeiten auch mal deutlich mehr. Und diese Spitzen sind eben das Schlimme. Diese Spitzen sind die Erstellung der Rechenschaftsberichte. Da gibt es eben ein paar Termine im Jahr. Da muss man dann bisher so etwa der Hälfte aller Gliederungen hinterherlaufen, um endlich mal an die richtigen Daten ranzukommen, dass noch die Belege nachgereicht werden, dass die Kontoauszüge überhaupt mal geliefert werden, dass man überhaupt Zahlen hat. Dann sind es die Erstellung der ganzen Zuwendungsbescheinigungen. Das ist immer am Anfang des Jahres. Das sind die Spitzenwochen, da kommt man, also ich zähle es nicht. Es ist auf jeden Fall so viel, dass ich in dieser Zeit zu meiner gewerbsmäßigen Arbeit, ich bin ja freiberuflicher Softwareentwickler, überhaupt nicht mehr komme. Und das geht auf Dauer nicht. Das ist nicht mehr leistbar. Das heißt, für mich ist tatsächlich die Aufgabe im kommenden Jahr sorgen, dass das mit weniger Arbeitsaufwand möglich ist. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass mal irgendwann jemand anders das Ganze übernehmen kann. Wenn das so bleibt, wenn man stolz darauf ist, dass man wahnsinnig viel arbeitet, dann heißt es ja nur, dass man sich unentbehrlich gemacht hat, nie ein Nachfolger kommt und es nicht besser werden wird. Und also die Aufgabe muss lauten, dafür zu sorgen, dass das Ganze mit weniger Arbeitszeit möglich sein wird.
Okay. Vielen Dank für die Antwort. Du warst jetzt übrigens mit zwei Schachtelsätzen oder Ebenen, die ich mitgezählt hatte, so ganz hart am Zonk. Nur so als kleiner Tipp. Es hat sich übrigens im Pad noch eine Frage ergeben, die an euch beide gestellt wird, so eine Nachfrage zu dem Thema Fail. Klaus, vielleicht zuerst wieder an dich und dann erst an den Thomas. War es wirklich nötig, in Sachen Landshut vor ein ordentliches Gericht zu ziehen? War das ein möglicher Fail des LAFU?
Sagt einfach, wer antworten soll, weil wir warten ja nur, weil wir nicht wissen, wer zuerst antwortet.
Klaus, bitte.
Ja gut, also das war definitiv kein Fail. Ich meine, wenn man sich mal zurückerinnert, wie das circa ein Jahr vorher war mit dem Bezirksverband Unterfranken, da wurde dem Landesvorstand vorgeworfen, er hätte zu lange gewartet, er hätte schon längst was tun müssen. Das war mit Landshut, brauchen wir uns diesen Vorwurf nicht gefallen lassen. Landshut fing an, kritisch zu werden, und da geht es ja nur um die Erstellung von Rechenschaftsberichten, also aus unserer Sicht. Das ist ja der Grund, warum auch diese Klage eingereicht wurde. Das fing an, Anfang 2014 kritisch zu werden. Dort hätten dann die Belege da sein müssen, um den 13er Rechenschaftsbericht zu machen. Und da ging es dann los, dass diese Belege nicht hergegeben wurden und, und. Dann gab es x Aufforderungen, Verzögerungen. Leider gab es dann auch noch eine Hängepartie mit dem Landesschiedsgericht. Im Endergebnis war es dann Ende 2013 und es brannte. Wir wollten natürlich es vermeiden, eine Fehleranzeige im Rechenschaftsbericht zu machen und eine Selbstanzeige vom Deutschen Bundestag dafür zu machen. Das war dann leider trotzdem notwendig, und aus der Konsequenz heraus haben wir dann auch gesagt, okay, so geht's nicht weiter. Wenn teilige Mittel nicht funktionieren, Ordnungsmaßnahmen nicht funktionieren, Schiedsgerichte letzten Endes in der Situation, muss man leider ehrlich sagen, auch nicht wirklich funktionieren, die betroffenen Personen derartig hartnäckig sind, dass ihnen wirklich alles scheißegal ist und dass sie nach Strich und Faden nur gucken, wo sie der Partei Schaden zufügen können, dann blieb nichts anderes mehr übrig, als dieses Mittel von Amtsgericht zu ziehen. Denn ein Schiedsgericht kann auf Herausgabe von Belegen nicht, oder vor einem Schiedsgericht kann man auf Herausgabe von Belegen nicht klagen. Ein Schiedsgericht hat überhaupt nicht die Möglichkeit, einem Mitglied zu sagen, du musst jetzt diese Belege rausrücken. Dieses rechtliche Instrument existiert überhaupt nicht vor einem Schiedsgericht. Diese Möglichkeit hat eben nur ein ordentliches Gericht. Tatsächlich läuft ja dieses Verfahren im Augenblick im Zustand des Vergleichs bis zum 31. Noch ist kein Termin zustande gekommen. Wir warten auf die Gegenseite, dass sie einen Termin nennt, wann ein Treffen in der LGS stattfinden soll. So ist es vereinbart in dem Vergleich. Aber bisher ist kein Termin genannt worden. Möglicherweise läuft dieser Vergleich einfach ins Leere und das Verfahren geht dann nach dem 31. weiter. Dann aber nur umso mehr wieder bestätigen würde, dass dieses Verfahren auch berechtigt war und begründet war.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass das genau einer von den Punkten ist, die wir im Laufe wirklich lange diskutiert und besprochen haben. Also das ist auch, es wird immer so dargestellt, als wenn Klaus das alles ins Rollen gebracht hat. Das ist nicht so. Wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht, und ich finde es wichtig, dass wir es gemacht haben. Und wie Klaus schon sagt, man sieht ja aktuell, warum es nötig ist, weil unser Gegner halt das Ding wieder versucht zu verzögern, meiner Meinung nach.
Ich bin ja nicht aus Bayern. Ich höre schon, das war ein sehr, sehr heikles Thema. Die nächste Frage geht an euch beide und wird euch ein bisschen ablenken. Und zwar ist es eine politische Frage. Wie findet ihr, sollten sich die Piraten in Zukunft positionieren? Vielleicht antwortet jetzt als erstes Thomas. Oder nein, lieber erst Klaus.
Aha, du erwartest von mir weniger Antwort, sonst würdest du nicht mich vorher bitten. Nun, schlicht und ergreifend glaubwürdig. Egal, was immer wir tun, wie immer wir uns positionieren, wir müssen glaubwürdig sein. Denn ohne Glaubwürdigkeit geht in der Politik gar nichts. Man kann sich einen Mangel an Glaubwürdigkeit leisten in einer ersten Hype-Phase oder in einer ersten ganz frischen, jungfräulichen Phase, wie wir es erlebt haben, bis zum Hype hin. Da wird man auch gewählt und hofiert, auch wenn man nicht unbedingt die tollste Glaubwürdigkeit beweist, aber diese Phase ist hinter uns. Wir sind inzwischen angekommen an einem Punkt, wo wir nur noch mit Glaubwürdigkeit tatsächlich auch Wählerstimmen und Wählerinteresse und Publikumsinteresse und damit auch Presseinteresse wieder wecken können. So, insofern ist mir persönlich jetzt erst einmal dogmatisch die tatsächliche Ausrichtung noch gar nicht so wichtig, sondern die Glaubwürdigkeit steht im Vordergrund. Natürlich ist dann die Frage, wohin soll man sich entwickeln, um dann auch diese Glaubwürdigkeit präsentieren zu können, und was kann das sein, dass wir dann auch als Piraten das mit gutem Gewissen machen können. Naja, mein Gott, das sind natürlich unsere Kernthemen. Das ist Netzpolitik, das ist Bürgerrecht, etc. Und da bin ich der Meinung, dass wir uns hier erstmal auf die Kerndinge konzentrieren müssen, hiermit wieder Glaubwürdigkeit schaffen müssen, damit eine Welle wieder in Gang setzen können, damit wieder in den Bereich 5% und möglichst drüber kommen. Und dann kann man, wenn man diese Trägerwelle wieder erreicht hat, dann kann man auf dieser Trägerwelle wieder weitere Themen aufsetzen, aber nicht glauben, dass man mit irgendwelchen diversen Themen wieder Publikumsliebling werden könnte. Das muss man dann behutsam obendrauf satteln, wenn man die Trägerwelle wieder geschafft hat. Und die kann nur mit unseren Kernthemen in Kombination mit Glaubwürdigkeit erreicht werden.
Ich hatte jetzt einige Male den die URL unseres Pads nochmal in den Chat-Channel von Mumble kopiert. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr selbst stellen möchtet, oder wenn ihr Fragen habt, die wir vorlesen sollen, vermerkt euch da bitte und dann können wir das Ganze berücksichtigen. Bis es soweit ist, habe ich noch eine Frage.
Ja, der Thomas soll dir noch auf die Frage antworten.
Ja, genau, richtig. Also generell bin ich bei den Piraten mal eingetreten, weil ich gehofft habe, dass wir ein Stück ehrliche Politik hier in die, ja, wieder reinbringen in die Bundesrepublik Deutschland und den anderen Parteien mal zeigen, wie es richtig funktioniert. Ja, der Herr von den Gutenberg war da so ein Beispiel, das mich damals so ein bisschen aufgeregt hat, wie sich da einer oben erschleichen konnte, wo irgendwelche, ja, ja. Mich würde es von wir als Piraten, egal bei welchen Themen, und das sollten natürlich unsere Themen sein, von denen wir auch ein bisschen Ahnung haben, also ich sehe uns da bei manchen Themen nicht unbedingt vorne dran. Ich würde mich freuen, wenn wir uns den Leuten beibringen könnten, dass Politik wieder Spaß macht, dass Politik auch in der Partei Spaß machen kann, und das wäre mir wichtig. Konkret, jetzt weiß ich nichts, aber wie gesagt, wir sollten uns auf die Themen verständigen spezialisieren, auf die, von denen wir auch ein bisschen Ahnung haben, und nicht auf irgendwelche, an jeden Wasser nach einem Fisch suchen, wo irgendwie was mitzureden ist.
Okay, vielen Dank, Thomas. Und danke, dass ihr mit denkt und mitredet. Ich hatte den Thomas jetzt total vergessen. Es gibt jetzt vom Blub eine Frage an beide Kandidaten.
Ja, und zwar habt ihr beide ja auch über den Arbeitsaufwand hier reingesteckt, so ein bisschen erzählt, die Stunden mitgeschrieben, aber es ging so die Zahl von 4 Stunden Woche im Rauf für die Vorstandsarbeit als Gensek oder auch als Schatzmeister. Meine Frage ist, kann das wirklich das Ziel sein? Weil eigentlich sind ja Vorstände auch auf Landesebene immer noch ehrenamtlich. Gibt es da Möglichkeit, vielleicht die Last auf mehrere Schultern zu verteilen oder zumindest ein Stundenkontingent runterzuschreiben? Oder macht ihr so viel bei, was eigentlich nicht sein muss, dass ihr sagt, das ist Spaß an der Freude, das mache ich, weil ich das will?
Also es ist bei mir tatsächlich so, dass die 40 Stunden aufwärts natürlich nicht nur für den Landesverband Bayern drauf gehen. Also ich bin inzwischen im Bund, wie gesagt, in der Mitgliederverwaltung mit dabei. Ich mache da auch Tickets und tue da Dinge bearbeiten. Ja, aber der Großteil ist einfach auch Arbeit für den Landesvorstand, und das nicht unbedingt zwangsläufig immer Mitgliederverwaltung, sondern es gehört halt auch mal dazu, was weiß ich, das Protokoll im Wiki da irgendwie zu fixen, weil da irgendwelche Dinge falsch angezeigt werden, oder ja, Arbeitssitzungen vorzubereiten. Also es ist nicht immer nur Mitgliederverwaltung, aber natürlich hauptsächlich, das ist richtig.
Gut, bei mir ist es so, dass es tatsächlich fast nur Vorstandsarbeit ist. Ich habe kaum noch dazu andere Aktivitäten drüber zu leisten. Jammer, schade. Früher habe ich beim Veranstaltungen mit Streaming gerne mitgeholfen, da komme ich überhaupt nicht mehr dazu. Wie kriegt man das runter? Naja, auf mehr Schultern verteilen, da bräuchte man diese Schultern. Die müssten sich auch mal melden. Es kann ja nicht sein, dass wir die Leute irgendwie erfinden oder hinprügeln und treiben, da mitzuhelfen. Wenn sie nicht freiwillig kommen, kommen sie nicht freiwillig. Also letzten Endes ist unsere Personaldecke verdammt dünn, und wir haben halt in Bayern mit den immer noch um die 40 Gliederungen wahnsinnig viele Vorstandsposten, sodass diejenigen, die aktiv sind, irgendwo eh schon in einem Vorstand sind und dann nicht unbedingt noch im Landesvorstand mitarbeiten können. Also die Personaldecke ist einfach zu dünn inzwischen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Ziel muss sein, diese Arbeit zu dozieren. Und das bedeutet eben, dass zum Beispiel gerade in der Schatzmeisterei der Landesschatzmeister nicht die ganze Zeit genötigt werden darf, die Aufgaben zu übernehmen oder den Leuten hinterher zu rennen und damit letztlich die Arbeit übernimmt, die eigentlich andere leisten müssen. Und das ist eben das Abliefern von Buchhaltungsinformationen, von Buchungsinformationen, damit sie dann verbucht werden können. Und das ist genau der Grund, warum ich diesen Satzungsänderungsantrag zur Diskussion stelle. Den werde ich auch morgen einreichen in die Antragsfabrik, damit er dann auf dem Parteitag behandelt werden kann. Ich verspreche mir davon durchaus eine Reduzierung der Stundenzahl.
Dürfte ich da noch was dazu anfügen?
Klar. Bitte.
Weil, also meine Angst wäre jetzt immer, ihr seid beide in einem Auto unterwegs, zack, Autounfall, ihr beide tot. Also nicht, dass ich es mir wünsche, aber der Punkt ist der, wenn einer von euch beiden mal ausfällt oder beide, wer soll dann, also gerade bei dir, bei Klaus, wer soll dann so von heute auf morgen quasi da irgendwie einsteigen?
Ja. Ganz kurz, ich bitte euch, die Frage so zu beantworten, als hättet ihr euch die rechte Hand gebrochen.
Aber ihr wisst, worauf ich halt hinaus will, weil gerade Klaus, du hast ja auch gemeint, so auch in deiner, warum du nochmal AFO machst, so, dass du es nochmal machst, weil du hast viel zusammengeschustert, viele eigene Tools und sowieso und Dolle ist zwar dran, aber die Frage wäre vielleicht auch für Klaus am interessantesten, wenn du jetzt mal nicht kannst, könnte Dorle zum Beispiel als deine Vertreterin oder jemand anderes da einsteigen, ohne dass er Zugriff auf dich und dein Wissen hat?
Also Dorle kann sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt bereits nach dem ein Jahr Erfahrung für einige Monate das alles wunderbar am Laufen halten, wenn ich ausfallen würde. Also das ist nicht so, dass dann innerhalb kürzester Zeit die Schatzmeisterei zusammenbrechen würde. Aber die großen Spitzenaufgaben, die immer noch zu machen sind, und das sind eben die Erstellung der Zuwendungsbescheinigung und die Erstellung der Rechenschaftsberichte, das sind Dinge, die noch zu wenig geregelt sind, so dass sie auch mal von jemand anderem übernommen werden können. Wobei, also die Notlösung wäre, wenn jetzt tatsächlich mir was passieren würde, und sagen wir mal, ich breche mir beide Hände, nicht nur die rechte Hand. Muss ja nicht gleich sein, dass ich von einem Busfahrer überfahren werde. Die Notlösung wäre dann tatsächlich, dass die Bundesverwaltung, die Bundesschatzmeisterei mit einspringt. Das ist ein Backup, das wir durchaus schon haben in der Partei. Manche Landesverbände würden gar nicht funktionieren, wenn die Bundesschatzmeisterei nicht mitarbeiten würde. Wir sind da einer der Landesverbände, die relativ autark sind und die nur relativ wenig Hilfe inzwischen benötigen von der Bundesschatzmeisterei. Das ist ja nicht nur die Bundesschatzmeister, sondern das sind ja Leute wie Irmgard und Manuela drumherum und so weiter. Also insofern, diese Angst muss man jetzt nicht haben, dass der Landesverband zusammenbrechen würde, wenn jetzt ich mir beide Hände brechen würde. Aber ist die Frage, die für mich selber, für mich ganz persönlich brennend ist, ist ich tue mir keinen Gefallen, wenn das Ganze von mir abhängig ist.
Okay, bei mir ist das ähnlich. Also selbst bei für die reine Mitgliederbetreuung, also was ich zurzeit mache, könnte der Bund das übernehmen. Deswegen bin ich in der SG-Mitgliederbetreuung und deswegen ist Land Bayern da in der SG-Mitgliederbetreuung dabei, weil das einfach ein Ding ist, wenn mal ein Gensec irgendwo auf Landesebene ausfällt, dass da von den anderen Leuten, die da dabei sind, das übernommen werden kann. Und das Zweite ist, ich bin jetzt gute 3,5 Wochen eigentlich komplett ausgefallen. Ich habe heute so einen ersten richtigen Tag, wo ich mal ein bisschen länger vor dem PC sitzen kann, ohne dass mir das schwindelig oder sonst was wird. Und insofern, es läuft schon irgendwie weiter, also das bekommt man schon hin. Und im Falle eines Todes, was durchaus auch machbar ist, also ne, wir überlegen uns schon immer, ob wir zusammen einen Kleinbus fahren sollen. Ja, meine Güte, dann werden sich auch Leute finden, die das irgendwie übernehmen können. Und so wie ich das damals von Mike übernommen habe, könnte das jemand von mir übernehmen. Und natürlich ist es besser, da jemand ist vorbereitet, aber es wird sich immer jemand finden, der das weitermacht. Aber die Leute müssen selber auf uns zukommen. Wir können dann nur sagen, ja, pass auf, wir schulen die Leute, die da dran Interesse haben. Es macht keinen Sinn, irgendwo jemanden aus dem KV rauszufischen, zu sagen, hier, du hilfst mir jetzt und ja, der verliert nach einem halben Jahr oder Vierteljahr das Interesse und dann haben wir beide nichts gekonnt. Also die Leute, die Interesse haben, können sich melden. Wir Schatzmeisterschulungen gibt es, es wird von uns Gensec-Schulungen angeboten. Egal, ob es jetzt zu irgendeinem Tool ist oder zu CRM, wenn das dann mal Mode sein sollte, ja, für alle. Ja, mehr können wir da nicht tun, glaube ich.
Dankeschön. Wir haben noch eine weitere Frage an euch beide und zwar: Woran messen wir nächstes Jahr, dass ihr erfolgreich wart? Bitte erst der Klaus.
Woran messen wir das nächstes Jahr? Naja, wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen und Kommunalwahlen, glaube ich, auch eine ganze Reihe. Daran wird sich das objektiv messen lassen müssen. Das ist das eine. Die subjektive Messung geschieht durch die Stimmung innerhalb der Partei. In der letzten Zeit haben wir einen unglaublichen Tiefpunkt in der Stimmung. Wir haben so eine wirklich parteiweite Depression gehabt und ich glaube, dass der Parteitag in Würzburg der Wendepunkt war. Der Parteitag in Würzburg hatte so das Gefühl einem suggeriert, begründet, dass jetzt der Tiefpunkt endlich erreicht ist und dass ab jetzt nur noch bergauf geht. Also wenn wir nächstes Jahr eine bessere Stimmung haben, dann können wir daran den Erfolg ermessen, denn das ist die Voraussetzung dafür. So wie Thomas vorhin gesagt hat, in meinem Statement hatte ich das zu trocken dargestellt. Thomas hat das völlig berechtigt gesagt. Er hatte gesagt, es muss mehr Spaß machen. Politik muss wieder Spaß machen. Auch die Parteiarbeit muss Spaß machen. Pirat zu sein muss Spaß machen. Und wenn dieses Gefühl wieder rüberkommt, wenn das wieder mehr Spaß wird und nicht überall nur ein Geklöne zu hören ist, dann haben wir wieder Erfolg gehabt und dann wird aus diesem Erfolg der weitere Erfolg wieder erwachsen. Erfolg macht Erfolg.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist genau das, was ich meine.
Doch, Klaus, bitte 5 Euro ins Phrasenschwein.
Frage.
Okay. Eigentlich wären wir jetzt bei der Abschlussfrage. Ich habe für jeden von euch noch eine Abschlussfrage vorbereitet. Im Pad tauchte allerdings noch eine Frage an Klaus auf. Ich lese sie mal vor. Was haben dem Landesverband die Geschichten Unterfranken und Landshut gekostet?
Also erstmal, was haben sie das Vorstand gekostet? Wirklich viele Nerven. Schlicht und ergreifend. Nerven, Zeit, die für andere Aktivitäten ferngeblieben oder gefehlt hat. Das empfinde ich als noch viel schlimmer als die finanzielle Frage, die natürlich hier eigentlich dasteht, die ich auch beantworten will, weil sie auch beantwortet werden muss. Unterfranken hat de facto so grobe 1.000, 1.200 Euro irgendetwas gekostet. Etwas, wo ich durchaus auch noch persönlich am Überlegen bin, ob man nicht doch mit einer Schadenersatzklage die nochmal eintreibt, wobei das eine Schadenersatzklage gegen eine Privatperson dann ist. Und Landshut ist inzwischen nochmal deutlich teurer gekommen. Das sind tatsächlich die Anwaltskosten für das Gerichtsverfahren. Da sind wir inzwischen so irgendwo Pi mal Daumen 2.000 Euro. Das tut weh, aber ich stehe trotzdem dazu, dass dieses Verfahren gerechtfertigt war, dass wir das eingehen mussten. Und auch hier ist durchaus die Frage erlaubt oder soll gestellt werden, muss gestellt werden, ob man nicht diejenigen, die eigentlich originär für diese Kosten verantwortlich sind, dann auch persönlich haftbar macht. Und da bin ich sehr wohl auf dem Standpunkt und ich denke, das ist auch es ist eindeutig, wenn man das Parteiengesetz und das Bürgerliche Gesetzbuch anschaut, dass hier ein Vorstand, und hier ist ja ein Vorstand insgesamt haftbar und nicht nur eine einzelne Person, dass ein Vorstand in solch einem Fall, wenn es nicht nur um fahrlässiges Handeln geht, gesamtschuldnerisch haftbar ist. Das wird zwar von den entsprechenden Personen bestritten, dass es da gesamtschuldnerische Haftung gäbe, aber es gibt diese gesamtschuldnerische Haftung und ich trete durchaus dafür ein, die auch zu nutzen und dieses Geld dann auch sich wieder zu holen.
Gut, vielen Dank für die Antwort. Da keine weitere Frage mehr auftauchte, möchte ich die allgemeine Fragerunde schließen. Es ist ja auch schon spät. Und zu meiner wirklich letzten Frage kommen. Und zwar die erste Frage geht an Klaus. Klaus, der Landesparteitag findet ja vom 11. bis zum 13. in Ismaning statt. Wo genau in Ismaning?
Da frage ich Thomas. Nein, wir waren ja schon dort. Das ist, Gott, ich kann die Adresse nicht. Wir haben uns das ja schon angeschaut, haben mit dem Wirt auch gesprochen wegen Verköstigung etc. Also es liegt ein paar Zentimeter sozusagen von der S-Bahn entfernt. Es ist damit sehr verkehrsgünstig. Von der S-Bahn sind es, ich glaube, es sind keine 3 Minuten zu Fuß. Und ein großer Parkplatz ist daneben auch. Da ist ja, glaube ich, eine Schwimmhalle. Thomas, du weißt es besser, weil du wohnst ja da ganz in der Nähe. Also ist verkehrsgünstig, hat, ja, mein Gott, dass es jetzt in der Nähe von München geworden ist und Oberbayern geworden ist, lag einfach daran, dass niemand rechtzeitig auf unsere Ausschreibung reagiert hat. Und dann lag eben dieses Angebot in Ismaning vor und das war unterm Strich doch so lukrativ, die Räumlichkeiten sind so günstig. Auch für die SG Event, die hat das auch gefreut, wie das dort alles funktioniert und was vorhanden ist, dass wir uns dann eben entschieden haben, das in Ismaning stattfinden zu lassen.
Okay, vielen Dank. Thomas, auch an dich eine abschließende Wissensfrage. In Ismaning findet das ja im Bürgersaal statt. Das Gebäude nennt man Torfbahnhof. Weißt du denn, warum man dieses Gebäude Torfbahnhof nennt, in dem wir unseren Landesparteitag abhalten?
Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Ich habe das irgendwann mal gelesen und wieder vergessen. Das liegt aber auch daran, weil der Wirt in der Location unter der Halle letztendlich so oft gewechselt hat und das Ding zwischendurch anders hieß. Also ich habe das früher mal gewusst. Ich wohne inzwischen fast 10 Jahre in Ismaning, aber ich habe es leider nicht mehr im Kopf, sorry.
Okay, dann löse ich die Frage auf, indem ich kurz in Wikipedia nachschaue für alle, die es interessiert. Das Ding heißt Torfbahnhof, weil in der Nähe die Endstation einer Torfbahn war. Dort wurde früher Torf gestochen. Die Arbeiter wohnten in diesem Haus. Ganz in der Nähe dieser Haltestelle fuhren mit der Torfbahn zum Torfstechen raus. Deswegen wird dieses Gebäude im Volksmund Torfbahnhof genannt. Gut, ja. Mit diesem Exkurs In die Wikipedia beende ich das Grillen für heute Abend. Wir haben den Schatzmeister gegrillt, den angehenden oder sich bewerbenden. Wir haben den Generalsekretär gegrillt. Jetzt Generalsekretär möchte es wieder werden. Vielen Dank für alle, die Fragen stellten. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Vielen Dank selbstverständlich auch an die Kandidaten und auch vielen Dank an Christiane, die so toll unterstützt hat und bei der Moderation mit dabei war. Die Aufnahme werde ich heute noch dem Planet Fox schicken, der sie dann auf dem Mediaserver der Piratenpartei Bayern veröffentlichen wird. Rundum einen schönen Abend.
Halt, du hast einen vergessen zu bedanken und das warst du selbst und deswegen kannst du das ja nicht und deswegen tun wir das für dich. Herzlichen Dank, Michael.
Mir macht das Spaß. Tschüss.
Ja, danke von mir auch nochmal und ciao. Servus, schönen Abend.
Ciao.